Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei University for Industry beschäftigen wir uns ja als Unternehmen damit, wie wir der Industrie, Industrieunternehmen, großen Unternehmen helfen können, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu machen für die Digitalisierung. Und wenn ich jemandem das erste Mal erzähle, was wir da so machen und diese kurze Einleitung gebe, dann kriege ich so erst die Reaktion, also ihr bietet Programmierkurse an. Und dann ist meine Antwort oft so, ja, schon auch, aber nicht nur natürlich. Aber Teil dessen, was wir tun und was wir bei UVI machen, ist es durchaus auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Programmieren beizubringen. Und jetzt wird es aus meiner Sicht ganz spannend, weil wir das notwendigerweise nicht Softwareentwicklern beibringen und auch nicht Leuten beibringen, die später dann irgendwie den Rest ihres Lebens Softwareentwicklerinnen oder Entwickler sind. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen, auf die ich mich schon sehr freue seit dem Moment, als wir die eingetütet haben. Heute geht es darum, warum nicht nur Softwareentwickler programmieren lernen sollten. Oder sollten die das überhaupt? Und warum macht das Sinn? Und ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, mit dem wir hier bei UVI seit einigen Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeiten, bei Kunden. Und wo wir genau das machen, was wir hier dieser Folge als Titel auch haben. Kai Bellmann ist Gründer und Geschäftsführer bei Bellmann Engineering und einer unserer Trainer im Bereich Software. Kai, danke, dass du dir heute Zeit nimmst und mit mir diese Frage mal beleuchtest.
Ja, danke auch, dass ich da sein darf und ich freue mich auf das Gespräch und interessante Inputs.
Ja, du, also Kai, bevor wir einsteigen in diese Diskussion, wie ist das jetzt mit dem Programmieren lernen? Stell doch dich bitte mal vor und sag ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du so den ganzen Tag, wenn du nicht nur für UVI Trainings gibst?
Sehr, sehr gerne. Ja, du hast mich ja schon angekündigt. Mein Name ist Kai Bellmann und ich bin von der Ausbildung her Informatiker, habe so meine ersten Berufsjahre bei Siemens verbracht, habe dann bei der DATEV noch einen Aufenthalt hier gehabt. Also man sieht schon, ich bin aus dem südlichen bayerischen Raum, bin aus Nürnberg und habe dann 2014 meine eigene Firma gegründet, die Bellmann Engineering, und habe dort ein Themengebiet für mich gefunden, das sich eben mit Schulung beschäftigt. Wir sind in den darauf folgenden Jahren dann ein bisschen gewachsen. Wir sind kein großes Unternehmen. Wir sind, würde ich sagen, der klassische Mittelstand. Wir sind mittlerweile zu siebt und haben da noch ein ganz gutes Netzwerk an Freiberuflern und Partnern, mit denen wir arbeiten, und beschäftigen uns wirklich in erster Linie mit dem, was, wie du schon sagtest, mit Weiterbildung von Entwicklern. Wir machen auch noch ein bisschen Softwareentwicklung, aber das ist der kleinere Teil. Ich würde sagen, 20% unseres Businesses ist Softwareentwicklung und 80% genau die angesprochene Schulung.
Ja. Also ihr kommt aus der Praxis und seid aber in diesem Geschäft, eben Leuten bei Softwareentwicklungsthemen zu helfen und aber eben Leuten auch das Programmieren beizubringen.
Ja, richtig. Und das ist tatsächlich was wir uns gar nicht wirklich so als Businessplan aufgeschrieben haben, sondern das ist irgendwie passiert. Wir sind als Softwareentwicklungsfirma gestartet und haben dann sehr schnell festgestellt, dass es viele Leute gibt, die Software entwickeln können, aber nicht so viele, die es erklären können. Und das wurde dann so unser Geschäft. Also das hätten wir auf dem Reißbrett wahrscheinlich so nicht planen können, ist aber einfach so gelaufen. Und das ist mittlerweile unser Geschäft. Ja, und das ist auch ganz schön. Da freue ich mich auch drüber, weil das auch was ist, was mir selber sehr Spaß macht. Also ich bin auch selber noch als Trainer aktiv und zwar gar nicht wenig und kann deswegen, glaube ich, noch ganz gut eine Einschätzung dazu geben, was das heutige Thema angeht. Warum das so ist, wie du gerade in den Raum gestellt hast, sage ich
genau,
mal.
Genau, und damit bin ich jetzt, ich stelle jetzt mal diese Hypothese auf, sozusagen irgendwie, wir beide sind uns da ja einig, das verrate ich jetzt schon mal vorneweg, aber warum ist es eine gute Idee, Programmierkenntnisse, gewisse Programmiergrundkenntnisse und ein Programmiergrundverständnis zu haben, auch wenn ich dann danach jetzt nicht dauerhaft als Softwareentwickler arbeite. Warum macht das Sinn?
Ich würde vielleicht sogar noch einen Step weiter vorne bei der Fragestellung beginnen. Wenn ich mal so ein bisschen reflektiere, wie sich unsere Arbeit verändert hat und mich Leute fragen, so klassisch im privaten Umfeld bei der letzten Grillfeier, was macht ihr eigentlich? Dann habe ich jahrelang geantwortet, ja, wir bilden Softwareentwickler weiter, die schon 5 Jahre, 10 Jahre Erfahrung haben und jetzt auf einem bestimmten Gebiet nochmal einen Input brauchen. Das war ewig lang unser Thema. Aber in letzter Zeit kann ich diese Antwort so nicht mehr geben, weil das ist immer noch ein Teil, aber ein anderer Teil ist dieses typische, was immer als Upskilling, Reskilling bezeichnet wird, ja, Leute, die gar nicht aus der Softwarebranche kommen oder zumindest nicht Informatik oder etwas Artverwandtes gelernt haben, sondern eigentlich zwar irgendwie mit Technik zu tun haben, aber von Programmieren bisher keine Ahnung haben. Und wir wollen damit ja gar nicht eigentlich dieses typische Ausbildungssystem jetzt ersetzen, was es gibt, also die Unis oder vielleicht die IHK-Ausbildungen, sondern wir merken immer wieder, dass es da Bedarf gibt. Und warum gibt es den? Unsere Erfahrung zeigt, also wenn wir uns angucken, welche Leute sind es eigentlich, dann ist es so, dass es immer wichtiger wird, in allen Bereichen mit Software irgendwie mehr Berührung zu haben, als diese einfach nur zu verwenden. Also diese auch zu verstehen in irgendeiner Form. Ja, die Prozesse werden deutlich komplexer. Es wird deutlich komplizierter mittlerweile, Dinge das in der täglichen Arbeit zu tun. Und da hilft es oft, ein gewisses Verständnis mitzubringen. Wir sehen das bei den großen Automobilkonzernen. Wir sehen das aber auch bei Firmen, die sich mit Prozessautomatisierung und dergleichen beschäftigen. Ich sehe das bei Leuten im Bereich Jura, ja, also Kanzleien, Großkanzleien. Wenn da auch nur eine Stunde die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, können die alle nach Hause gehen. Ne? Da funktioniert nichts mehr. Und das war wahrscheinlich nicht immer so. Und deswegen wird deutlich wichtiger, dass jeder, und zwar nicht nur der wirklich jetzt da Administrator ist oder Entwickler ist, irgendwie ein Verständnis dafür bekommt, was eigentlich Software genau ist und dass das nicht nur platt gesprochen der Button links unten ist, wo Start steht, ne? Sondern dass das, wie das funktioniert, wie da die Zusammenhänge sind. Das würde ich so als den ersten Punkt schon mal definieren, also einfach ein Verständnis dafür zu haben, weil die Software heutzutage und auch die verschiedenen Interaktionen zwischen Software so zentral geworden sind, ja, und gar nicht mehr wegzudenken sind.
Und wenn wir das jetzt praktischer irgendwie noch ein Stück eher so sehen, was sind vielleicht Interaktionen mit anderen Teams, was sind Fragen, die ich, wenn ich in einem Unternehmen, in einem Konzern bin, die ich anders stellen kann, weil ich da so ein Grundverständnis habe.
Wir sehen auch immer wieder, dass Leute in einem Unternehmen vielleicht mit in der Tool-Landschaft schon arbeiten, ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, jemand ist vielleicht in der Netzplanung eines großen Unternehmens tätig, ne, beschäftigt sich damit, wie werden hier Servernetze ausgelastet, ist aber verlegt keine Kabel, ne, hat auch nichts mit irgendwie Administration zu tun, sondern einfach in der Netzplanung, ne, ist vielleicht im Aufbau neuer Standorte da beschäftigt und verwendet da Tools, die das Unternehmen geschrieben hat, Tools, die zugekauft wurden. Und diese Tools müssen ständig angepasst werden, die müssen ständig erweitert werden. Und das muss jemand beauftragen. Und wer könnte das besser beauftragen, als der fachlich weiß, was er will. Aber was ihm fehlt, ist eine Komponente, nämlich zu verstehen, wie Softwarebeauftragung funktioniert, zu verstehen, wie Aufwände in der Softwareentwicklung einzuschätzen sind und auch irgendwie so eine Idee dafür zu kriegen, was heißt denn, dass wenn die sagen, wir machen jetzt mal eine Vorhabversion oder wir können dieses Feature so und so machen. Oder wenn die mir sagen, da würde ich eine Client-Lösung machen, da würde ich eine Server-Lösung machen, damit ich da nicht einfach gesagt der dumme Zuhörer bin, der denen alles glauben muss, sondern da einfach ein besseres Gefühl für kriege, was ich da eigentlich beauftrage, was ich da eigentlich einkaufe und vielleicht auch besseren Input geben zu können, also nicht nur fachlichen, sondern auch technischen.
Das heißt aber, wenn ich das mal versuche, in meinen Worten zu sagen, zum einen ist das sozusagen, glaube ich, so ein beiderseitig da eine gemeinsame Sprache haben zu können und auch realistischer über Aufwände zu reden, höre ich von dir. Ja, also das ist jetzt wenn ich als Fachabteilung diesen Wunsch äußere, was ich haben möchte, und dann sagt mir da die IT-Abteilung, ja, dauert aber 4 Wochen, dann, wenn ich keine Ahnung habe, bin ich dem blind ausgeliefert. Und wenn ich da aber eine Ahnung habe, kann ich sagen, du, kommt mir jetzt aber sehr lang vor, ist doch sehr einfach, dann kann ich da einsteigen in die Diskussion. Ja. Oder aber ich muss nicht sagen, 4 Wochen kommt mir lang vor, sondern ich weiß, ja, das wirkt jetzt irgendwie wie ein realistischer Zeitplan, weil ganz so einfach ist es nicht, das zu entwickeln. Ja, also ich glaube, das ist ja das eine, was ich irgendwie da so raushöre, richtig?
Absolut. Also mir wäre sogar der zweite Punkt immer noch der wichtigere, dass man auch versteht zum Beispiel, dass es Fehlerfreiheit nicht geben kann. Ja, dass ich weiß, es gibt keine Software der Welt, die fehlerfrei ist. Und das verstehe ich viel besser, wenn ich selber mal sowas gemacht habe. Ja, dann weiß ich zwar, wir wollen eine möglichst hohe Fehlerfreiheit haben, aber es wird Bugs geben. Ja, und wir müssen dann halt gucken, wie können wir diese wieder loswerden, wie können wir die kategorisieren, wie können wir da priorisieren und was auch immer. Aber dass ich einfach so eine Ahnung davon habe, wie so ein Softwareentwicklungsprozess denn auf der Gegenseite ausschaut, was die da jetzt für mich machen, dass das keine Blackbox mehr für mich ist, ne? Dass ich nicht außer Haus was gebe und irgendwas zurückkrieg. Und wenn ich Glück habe, passt's, aber wenn es vielleicht passt auch nicht, ne? Dass die Erwartungshaltung einfach realistischer vielleicht auch ist, ne?
Ja. Ja, okay. Und dann natürlich ein anderes Level von Diskussion, wenn ich ein Verständnis habe, wie es unter der Haube funktioniert, eben im Wesen ein ganz anderes Level von Diskussion darüber, was möglich ist, was nicht, wie man das vielleicht auch lösen kann, und ein ganz anderes, viel mehr auf Augenhöhe diskutieren wahrscheinlich, ohne dass ich es ja selber programmieren muss.
Ja, ich denke, das ermöglicht halt zwei Sachen. Zum einen, dass ich wirklich ja Ideen einbringen kann, weil ich weiß, so etwas gibt es. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich nicht unrealistische Dinge versuche zu fordern. Und ich sage, ja, kann das nicht in Zukunft, könnt ihr da nicht so einen Button machen und der klickt und dann geht das alles von alleine, ne? Das muss doch gehen, ihr macht da einfach einen Algorithmus, ne? Das geht natürlich nicht. Aber umgekehrt, ich kann vielleicht auch Ideen einbringen, um ja genau diese Schnittstelle, die schon immer wichtig war, zwischen fachlichem Know-how und technischem Know-how näher zusammenzubringen, ne?
Okay. Ich glaube jetzt erstmal Grund sozusagen Idee verstanden, dass das Sinn macht, ja. Und damit kommen wir zu der Frage, wenn ich das jetzt machen möchte, was muss ich denn tun? Mal abgesehen davon, dass ich was tun muss, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig. Aber dann, wie gehe ich das jetzt an? Und was muss ich da auch aus deiner Erfahrung, der das jetzt ja seit einiger Zeit macht und wie ich auch raushöre, zwischen viel mehr macht als früher, was muss ich beachten, wenn ich das vorantreiben möchte, Programmieren jetzt einer breiteren Gruppe beizubringen und auch den Nicht-Softwareentwicklern beizubringen?
Ja, also den ersten Punkt, den ich dabei immer sehe, ist der, es gibt zwei verschiedene Arten von Motivation, wie die Leute bei uns dahin kommen. Es gibt einmal die wirklich selbstgetrieben sagen, ich will aber mich da weiterbilden, ich möchte vielleicht sogar einen anderen Job im Unternehmen in Zukunft ausüben, ne? Oder ich möchte für meinen jetzigen Job das lernen, damit ich ein besseres Verständnis habe. Und dann gibt es auch ganz klassisches Getriebene von Betriebsratsauflagen und dergleichen, wo man sich einfach mal ausgerechnet hat, die und die und die Jobs werden irgendwann wegfallen. Wir müssen dem entgegensteuern. Das sind zwei verschiedene Arten von Leuten, ein bisschen, die aber im Endergebnis trotzdem das Gleiche lernen eigentlich. Und wie du schon sagst, wie geht man mit sowas dann um? Also ein gewisses technisches Grundverständnis muss eigentlich schon da sein. Das muss man schon sagen. Also das ist jetzt schwierig, wenn ich das jetzt jemandem beibringen möchte, der mit dem Computer in Anführungszeichen gesagt auf Kriegsfuß steht. Ja, das ist schon schwierig. Ne?
Der muss gewisse Digitalfreude und so muss da schon da sein.
Technische Affinität, sage ich immer. Ja. Und wir sehen da viele Leute, die auch so wirklich aus dem Bastler-Segment kommen, ne? Die gern mal eine Home-Automatisierung schon gemacht haben. Ne? Oder die schon immer so ein bisschen versucht haben, Prozesse in ihrer Arbeitswelt geschickter zu machen, digitaler zu machen, ja, vielleicht zu sagen, ach komm, das können wir mit Excel vielleicht mit einem Makro lösen, ja, da können wir doch irgendwie was machen, das muss man doch nicht immer alles händisch hier machen. Solche Leute sind oft da drin, aber was denen noch fehlt, ist, wie man sowas professionell macht. Also die wissen zwar irgendwie, ich skripte da sowas vielleicht mal dahin, das ist jetzt nicht notwendig, um sowas zu lernen, aber das ist, bringen die schon oft mit, ja. Die haben schon mal irgendwann vielleicht im Studium, gerade wenn sie ein Ingenieursstudium gemacht haben, irgendwie was programmiert. Das ist dann manchmal schon 20 Jahre her. Und davon können die schon noch ein bisschen zehren. Die haben dann so diese grundsätzliche Denkweise, aber die haben in ihrem ganzen Leben noch nie professionell Software entwickelt. Und professionelle Softwareentwicklung bedeutet eben nicht nur, dass es laufen soll irgendwie und vielleicht funktioniert, sondern dass es ja, 10 Jahre lang vielleicht läuft, dass es eine gewisse Qualität hat, dass es auch so funktioniert, dass andere Leute dran mitwirken können, also dass man gemeinsam an Code arbeitet. Und da gehört einfach viel mehr dazu als das einfache Bastelskript, ne, was ich jetzt in meinem Keller programmiere, sage ich mal, ne, weil das kriegt fast jeder hin irgendwann. Also so einfache Software zu schreiben oder zu programmieren, ich nenne es extra mal das Wort Programmieren dafür, ne, zu skripten irgendwie, ist nicht so wirklich die Kunst. Ja, natürlich gelingt das nicht jedem, aber das kann man relativ schnell lernen, wenn man ein bisschen Talent, ein bisschen Affinität mitbringt. Aber wie eben Softwareentwicklungsprozesse funktionieren und wie dort so die Zusammenarbeit funktioniert, die eben sicherstellt, dass so etwas, und das ist, denke ich, gerade in einem Konzern, aber auch in jedem anderen Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass so etwas auch in 10 Jahren noch wartbar ist, erweiterbar ist, ne? Sicherheitsrichtlinien entspricht, Compliance-Richtlinien, Datenschutzrichtlinien entspricht, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Und da wollen wir die Leute hinführen.
Wie führst du die dahin? Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das ein bisschen skizzieren? Also wie macht man das dann in der Praxis? Weil das werde ich ja nicht in einem 2-Stunden-Termin hinbekommen. Da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ja, absolut, absolut. Also in der Regel entwickeln wir zum Beispiel auch mit euch Lernpfade für sowas. Der Lernpfad, der ist dann relativ vielseitig. Der fängt meist an mit typischen Grundlagen der Programmierung, ja. Das kann man in fast jeder Sprache machen. Wir nutzen dafür zum Beispiel gerne Python, weil es eine relativ geringe Einstiegshürde hat. Da lernt man dann wirklich einfache Dinge, Variablen, Kontrollstrukturen und dergleichen. Dann braucht man meist ein bisschen Datenhaltung, dann lernt man also was über Datenbanken. Das macht man dann aber meist losgelöst wieder von der Sprache. Ja, da guckt man dann, dass man erstmal so in die Datenbanktheorie auch reingeht. Und immer an praktischen Beispielen, also immer an kleinen Übungen. Und dann wird man irgendwann auf so Themen stoßen wie, ja, sei es Clean Code, ja, sei es Source Code Verwaltung, ne, ob das mit Git oder mit was anderem ist. Oder auch so Sachen, die sich mit Code Review beschäftigen. Also wie kann ich den Code eines Kollegen analysieren, verbessern, um da eben so ein gesamtheitliches Bild zu kriegen, um mitreden zu können bei dem, wie das ein echter Softwareentwickler macht. Jemand, der das komplett mal gelernt hat. Von der Form her haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass man ja da einen gewissen Präsenzteil bei hat. Also Präsenz muss nicht heißen vor Ort gemeinsam, sondern kann man sehr gut in Remote machen sowas. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Und einen Teil davon in Self-Learning macht mit Übungen, mit Videos und dergleichen. Also so ein, wie man neudeutsch mal sagt, Blended Learning Ansatz. Yeah. Der Begriff ist, ich weiß nicht, ob der Begriff so stehend ist dafür, aber das, so würde man es, glaube ich, nennen. Ne?
Ja, also genau so nennen wir das ja auch. Das ist ja auch genau der Use Case, den wir auch gemeinsam machen. Den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, an der für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden den auch in den Shownotes verlinken. Also wir haben den Use Case, den wir zusammen mit Kai machen. Gibt es eine öffentliche Beschreibung vom VW Use Case, den können Sie da entsprechend finden. Ich glaube, das ist ganz spannend. Das ist an der Stelle ja ein 6-Monate-Programm, wo man auch sieht, ich glaube, es muss, denke ich, nicht immer ganz so lang sein, aber eher einen gewissen Umfang hat so ein Programm eben schon. Das heißt, eine gewisse Investition muss ich von den Lernenden erwarten. Und dieses Blended Learning an der Stelle, wie wir das auch bei anderen Themen sehen, ist halt einfach da das, was es zum Erfolg führt dann.
Ja, absolut. Und wir merken eben auch, dass die Leute schon in dem Prozess dann anfangen, oft eigene Dinge in ihrem täglichen Arbeiten davon anzuwenden. Weil es geht sehr schnell, dass ich dann schon feststelle, wir hatten da einen ganz konkreten Fall vor kurzem. Das war jemand aus der Compliance-Abteilung und der sagte dann, das, was ich letzte Woche bei euch gelernt habe, das habe ich direkt anwenden können und habe damit einen Prozess eines bestimmten Formulars automatisieren können, habe das meinen Kollegen gezeigt und die waren alle ganz happy. Das haben wir jahrelang händisch gemacht. Ja. Und super. Solche Sachen, die kann ich dann, also da muss ich nie warten, bis ich das abgeschlossen habe. Ne? Das kann ich direkt dann einsetzen und das finde ich immer klasse, wenn die Leute dann das direkt übertragen und von unseren Beispielen auf ihre eigene Welt dann wieder anwenden können.
Ja, und ich glaube dann natürlich auch als für dich dann als der Trainierende natürlich auch wahnsinnig schön den Impact zu sehen. Gell?
Ja, natürlich, ja. Und man lernt Programmieren halt auch wirklich nur vom Anwenden. Das muss man wirklich sagen. Also ich kann mir sehr, sehr viel Bücher durchlesen, Videos angucken und dem allen folgen, ja. Und es wird immer logisch sein. Also das geht sogar mir so, wenn ich mir Themen, die ich jetzt noch nicht kann, und da gibt es eine ganze Menge sicherlich, anguckt und ich lese die durch, dann ist das immer alles schlüssig. Ja, das heißt aber nicht, dass ich das beherrsche. Und so ist es dabei ja auch. Also wenn ich jetzt Leuten was zeige, dann werden die mir im besten Fall folgen können und danach nicken und sagen, das klingt gut, das ist ja logisch, so machen wir das. Sie müssen es aber selber anwenden. Sie müssen es anwenden, am besten an einem eigenen Beispiel, am besten natürlich eins aus der echten Welt. Nur dann bleibt es hängen und nur dann habe ich es verstanden.
Ja, das ist wie in unserem Use Case, den ich erwähnt habe, halt das autonom fahrende Auto, das so programmiert. Dann habe ich halt, wenn ich in der Automobilindustrie bin, habe ich mal verstanden, wie es in der Praxis ist. Gell?
Ja, super. Ja. Und das kommt auch so gut an. Also das macht den Leuten extrem viel Spaß. Und da gibt es eben nicht den einen Weg, wie ich das löse. Da gibt es viele Wege zu lösen. Und das ist genau das, was es so spannend macht.
Vielleicht noch eine Frage, für wen jetzt dieser Ansatz, also ich glaube, warum das helfen kann, warum das die Arbeit verbessern kann, haben wir vielseitig gesehen, das kann auch einen direkten Impact haben. Jetzt hast du dieses Beispiel da genannt mit jemandem aus einer Compliance-Abteilung, ja, also in der, ich sage jetzt mal umsetzenden, in den Tiefen, Untiefen der Organisation. Macht das auch Sinn für Führungskräfte?
Ja, wir haben auch, ich würde sagen, ein Drittel Führungskräfte in den Seminaren dazu. Oft Leute an Positionen, wo sie entweder Teams führen, die wiederum Software einkaufen oder Software irgendwie in Auftrag geben intern. Ja, also diese Leute, die so ein Verständnis von haben wollen, oder Leute, die wiederum technische Entscheidungen treffen sollen und damit einfach ein besseres Verständnis davon haben, kriegen ein tieferes Know-how. Wir haben auch manchmal Leute drin, die dann anfangs sagen, ich will eigentlich nur da so mitgucken, ich werde sicher nicht alles mitprogrammieren, weil das brauche ich für meine tägliche Arbeit nicht. Und dann sind die am Schluss die motiviertesten. Die dann alles nochmal coden, weil sie dann richtig Spaß dran entwickeln und sagen, ich werde es zwar so nicht einsetzen, aber das war jetzt genau mal was ganz anderes. Das ist mal wieder was Praktisches. Und ich glaube, das ist genau wieder wie Punkt zuvor gesagt, ne, dass wir das Verständnis am besten rüberkommt. Also ich denke, dass diesen Leuten, die werden jetzt nicht das nutzen, um was zu automatisieren damit in ihrer Arbeit, weil das sind die von der Ebene her nicht. Aber die werden das nutzen können, um Entscheidungen treffen zu können, die sie sonst vielleicht nicht treffen könnten, weil sie einfach das Ganze nicht in der Tiefe verstehen oder nicht die richtigen Fragen stellen können. Die richtigen Fragen stellen ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Und dazu hilft schon, wenn ich da auch mal die Buzzwords, die man so in dem ganzen Bereich hat, irgendwie verstanden hat. Ne?
Dann vielleicht, wenn wir bei Buzzwords sind, dann darf im Jahre 2023 natürlich ChatGPT nicht fehlen. Welchen Einfluss hat das aufs Programmieren? Es gibt den einen oder anderen Artikel und Kommentar, der sagt, Programmieren wird sich verändern und es wird alles anders und wir brauchen keine Programmierer mehr. Wie siehst du das?
Ja, also noch sitze ich nicht am Strand, ne, mit einem Pina Colada in der Hand. ganz ernsthaft, ich bin der festen Überzeugung, dass ChatGPT einen großen Einfluss hat und uns auch in Zukunft begleiten wird, aber eher in der Hinsicht, dass es noch mehr in dem Bereich vorantreiben wird, noch mehr in der Softwareentwicklung vorantreiben wird, eher noch Chancen schaffen wird. Und vor allem kann ich mir zwar dadurch helfen lassen, aber ich muss trotzdem noch beurteilen können, was da rauskommt. Und ich habe das selber immer wieder mal probiert, wenn ich da Kleinigkeiten mal getestet habe drin. 90% stimmen schon, ne? Aber 10% eben nicht. Und das kann mir eine gute Vorlage sein, aber ich muss erkennen können, wenn das eben noch nicht perfekt ist oder wenn das nur eine Idee ist, eine Richtung ist. Und da komme ich nicht drum rum, das auch selber entscheiden zu, also verstehen zu können und anpassen zu können.
Das heißt aber eigentlich unsere Eingangs Argumentation, der wir ja, glaube ich, beide so jetzt erstmal bisher zugestimmt haben, dass es in dieser Zeit, in der wir leben, wichtig und essentiell und hilfreich ist, zu verstanden zu haben, wie funktioniert professionelle Softwareentwicklung, wie funktioniert eigentlich Programmieren, und dass das einfach Dinge besser machen kann und Impact haben kann. Das geht nicht weg, das bleibt, das verändert sich wahrscheinlich in Details, weil da ein Set von neuen Tools und anderen Tools dazukommt, aber das gilt auch weiterhin auch nach diesem iPhone-Moment der KI.
Da bin ich fest von überzeugt, ja. Und ich denke, es wird sich immer was verändern dabei, aber bestimmte Sachen sind auch konstant. Bestimmte Dinge sind jetzt auch in der Softwareentwicklung seit 25 Jahren konstant. Die heißen dann vielleicht nochmal anders, aber die werden irgendwie auch eine gewisse Konstanz dabei halten. Also die Gesetze der Softwareentwicklung ändern sich jetzt nicht über Nacht und schon gar nicht durch Artificial Intelligence, denke ich.
Kai, wir könnten, glaube ich, noch viel tiefer gehen. Wir könnten noch viele Beispiele diskutieren, aber im Sinne der Zeit unserer Podcast-Folge müssen wir so ein bisschen zum Schluss kommen. Wenn du nochmal so an die Fragestellung zurückdenkst, warum nicht nur Softwareentwickler programmieren lernen sollten, was sind aus deiner Sicht von dem, was wir heute diskutiert haben, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die ja zum großen Teil Führungskräfte und Digitalbegeisterte in den Unternehmen des deutschsprachigen Raums sind, was sind aus deiner Sicht so die drei Key Takeaways, die drei Dinge, die man sich vielleicht merken sollte?
Ja, ich würde als erstes, glaube ich, definieren, dass fast jeder die Möglichkeit hat, in Softwareentwicklung reinzukommen. Ja, das muss man, ich sage mal extra fast jeder, das haben wir vorhin schon gesagt, ein bisschen technische Affinität gehört dazu. Aber ich denke, dass jeder die Möglichkeit hat und die Chance hat, so etwas zu machen und damit sich auch persönlich weiterbildet und Dinge viel besser verstehen kann in seinem täglichen Leben. Den zweiten Punkt, den ich sehen würde, ist, ich muss Zeit investieren. Ich muss mich da auch reinknien, wenn ich das möchte. Ja, das ist nichts, was super einfach ist. Aber wenn ich ja diese Zeit und diesen Willen investiere, gibt's tolle Möglichkeiten, die wir auch schon gemeinsam mehrfach erprobt haben, wie man sowas machen kann. Mhm. Und als dritten würde ich sagen, das gilt so für fast jede Abteilung in den Unternehmen. Es gibt in jeder Abteilung, in jedem Unternehmen Schnittpunkte zur Software und diese kann ich sicherlich besser nutzen, wenn ich das besser verstehe, was dahinter steht. Und vielleicht ergeben sich dann sogar noch Möglichkeiten, wie ich diese Software sogar vielleicht in Zukunft verbessern kann, selber weiterführen kann. Ne? Ich muss dabei aber immer, und das ist so ein kleiner Disclaimer an der Stelle, immer realistisch bleiben. Ja, wir können nicht erwarten, dass in einem Programm von 3 bis 6 Monaten jemand auf dem gleichen Niveau rauskommt, wie jemand, der Informatik studiert hat. Das muss man ganz klar sagen. Das wäre auch unrealistisch, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt das Ziel. Ja, die Leute sollen ja weiterhin eigentlich ihre Expertise in dem Bereich haben, den sie mal gelernt haben. Das ist eine Zusatzqualifikation, ne? Die ergänzend zu dem ist, was ich eigentlich gerade an Funktion habe oder an Background habe.
Ja, das heißt eigentlich an der Stelle, zum einen, weil die natürlich das nicht studiert haben und zum anderen, weil denen einfach im Zweifelsfall mal ein Jahrzehnt oder 2 Jahrzehnte Erfahrung wahrscheinlich auch einfach stehen.
Genau, also das, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ne? Durchs Machen kommt das wirkliche Wissen dann, ne? Ja. Und dazu brauche ich einfach Erfahrung, ohne den Rahmen jetzt sprengen zu wollen, aber man muss es wirklich, also nicht nur ich, sondern auch viele Leute, die ich kenne im Softwarebereich, haben halt das Programmieren mit 14, 15 angefangen. Und so war das bei mir auch, ja. Das ist, das kann man natürlich nicht ersetzen, ja. Da ist eine ganz große intrinsische Motivation am Anfang da, die noch weit vorher startet, bevor man das überhaupt mal beruflich macht. Ja. Und das macht einen Softwareentwickler, ne? Aber wir können trotzdem, denke ich, das gut lernen, ne? Auch wenn man nicht so früh damit begonnen hat. Und der Zug ist nicht abgefahren. Ja, vielleicht kann man es so formulieren.
Kai, danke für diese schöne Zusammenfassung. Auch, ich glaube, für dieses Ermutigende für die Einzelperson, die sich dem vielleicht stellen will. Und ich glaube auch, wir haben es vorhin auch gesagt, für die Unternehmen. Das ist einfach ein Thema. Ich glaube, die größte Hürde ist, es zu machen und zu sagen, wir investieren in unsere Leute. Am Schluss, wie in jeder Folge, noch die Frage auch an dich. Hast du noch ein Buch oder einen Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich, wo du sagen würdest, kann ich empfehlen?
Ja, ich habe hier so auf mein Bücherregal geguckt und habe als erstes gedacht, ich sollte Tom Sawyer empfehlen, weil man sollte mal wieder was lesen, was nicht business-relevant ist. Hab dann aber gedacht,
den verlinken wir jetzt aber nicht in den Shownotes, den kennen Sie hoffentlich.
Es ist tatsächlich ein tolles Buch, ich finde es klasse, ich habe schon bestimmt 10 Mal gelesen. Unabhängig davon, ich habe dann aber natürlich mal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, was passt jetzt gut auch zu unserem Thema. Und es gibt ein Buch, das ist von 2008, schon ein bisschen älter, das hat den Titel Direttissima zum Erfolg, was Automobilmanager von Höhenbergsteigern lernen können. Und das hat kein geringerer als Hans Kammerlander geschrieben, mit einem Co-Autor, dem Rainer Kurek. Und ich finde das ein sehr, sehr tolles Buch, weil der da sehr, sehr schöne Parallelen aufzeigt zwischen zwei Branchen, wenn man das Höhenbergsteigen als Branche bezeichnen kann, die eigentlich verschiedener nicht sein könnten, aber doch Synergieeffekte haben.
Super. Du, vielen Dank für diese Empfehlung. Kannte ich nicht, landet dieses auf meiner Reading-Liste, landet für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Wir tun Ihnen den Tom Sawyer da nicht reinladen. Wir stellen Ihnen da, habe ich vorhin schon versprochen, auf jeden Fall auch die Case-Study dazu rein. Wie kann das denn funktionieren, dass ich Programmieren und Grundkenntnisse in diesem Softwareentwicklungsbereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich beibringe, an diesem VW-Beispiel. Ich glaube, das ist ganz spannend für Sie. Lieber Kai, danke für deine Einblicke und danke, dass du uns skizziert hast, warum es so wichtig ist, dass nicht nur Softwareentwickler programmieren lernen sollten.
Ja, danke Janow für das Gespräch. Hat mich gefreut, hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmal der Hinweis auch von meiner Seite, wenn Sie uns was zu sagen haben, hinterlassen Sie uns gerne auf den bekannten Kanälen, also zum Beispiel auf LinkedIn oder auch, wenn Sie uns mobil hören, in der Spotify-App den einen oder anderen Kommentar. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.